danken, die mir die Technik so toll bereitet haben. Das ist immer für mich eine große Anfechtung, bis das dann funktioniert. Also vielen Dank. Eine kleine Geschichte zum Einstieg. Da liegt eine Frau auf dem Sterbebett und verlangt nach einem Seelsorger. Der kommt und fragt sie: Schwester, vertraust du immer noch auf den Herrn Jesus Christus? Selbstverständlich, antwortet sie. Er ist meine einzige Hoffnung im Leben und im Sterben. Der Seelsorger fragt sie weiter: Glaubst du, dass er dich in den Himmel bringen wird? Ja, sagt sie, das glaube ich ganz fest. Aber, sagt der Seelsorger, angenommen, er tut es nicht, was dann? Die alte Frau dachte einen Augenblick nach, dann sagte sie mit fester Stimme: Natürlich kann Gott mit mir machen, was er will. Aber wenn er mich nicht in den Himmel lässt, dann verliert er mehr als ich. Ich verliere dann zwar meine Seele, aber Gott verliert seine Ehre. Denn er hat bei seinem Wort geschworen, dass diejenigen, die ihr Vertrauen in seinen Sohn setzen, nie verloren gehen werden. Was macht diese Schwester so sicher? Was lässt sie felsenfest darauf vertrauen, dass sie einmal bei dem Herrn Jesus sein wird? Darum soll es heute in der Predigt gehen, um Heilsgewissheit und um Heilssicherheit. Ich weiß, dass ich jetzt ein Thema anschneide, was durchaus in der evangelikalen Welt auch unterschiedlich beurteilt wird. Und ich weiß, dass viele Geschwister hier unter uns sind, die von klein auf was anderes gehört haben. Aber ich möchte euch trotzdem bitten, versucht zuzuhören. Und wenn ihr euch ärgert, wenn euch etwas ärgert, dann kommt hinterher auf uns zu, auf mich zu, dann wollen wir darüber reden. Heilsgewissheit und Heilssicherheit bedeuten nicht dasselbe. Heilsgewissheit bezieht sich auf die Gegenwart. Heilsgewissheit ist das Wissen, dass meine Sünden vergeben sind und dass Gott mich angenommen hat. Und diese Gewissheit vermittelt mir der Heilige Geist zusammen mit meinem Geist. Wir lesen im Römerbrief im Kapitel 8, Vers 16: Der Geist aber bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und Johannes schreibt in seinem Evangelium: So viele ihn aber annahmen oder aufnahmen, denen gab er das Recht oder die Macht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und wiederum Johannes schreibt in seinem ersten Brief: Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ist das ein bisschen schlecht zu sehen, gell? Gut. War meine erste PowerPoint, also es kann nur noch besser werden. Wir werden uns aber heute mehr mit der Sicherheit des Heils beschäftigen. Denn die Heilssicherheit bezieht sich auf Gegenwart und Zukunft. Ich habe die Gewissheit, dass Gott mich angenommen hat und dass er mich nie mehr loslassen wird. Er wird mich vielmehr zu seinem Ziel bringen. Ich weiß, dass mir nichts und niemand meine Erlösung wieder rauben kann, dass mir nichts und niemand den Himmel rauben kann, und dass mir nichts und niemand die ewige Gegenwart bei Gott rauben wird. Gott wird mich durch Versagen, durch Verfolgung und durch Verführung zum Ziel bringen. Die Aussagen des Neuen Testaments über das Heil Gottes, über die Errettung und das Heil und die Errettung und dass das Heil und die Errettung ewig sind, die sind so zahlreich und so eindeutig, dass wir die Sicherheit des echten Geretteten, des wirklich Gläubigen, ganz einfach nicht in Frage stellen dürfen und können. Es gibt aber auch einige Stellen in der Schrift, die dem zu widersprechen scheinen. Nun ist es aber ein ganz einfaches Prinzip von der gesunden Bibelauslegung, dass wir nie eine schwierige Stelle, die für sich allein genommen mehrdeutig und unklar ist, dass wir so eine Stelle nicht heranziehen dürfen, um klare und eindeutige Aussagen in Frage zu stellen. Wir müssen umgekehrt die schwierigen Stellen stets im Licht der eindeutig und klaren Stellen betrachten. Wenn wir nun auf die Stellen aus dem Evangelien und den Lehrbriefen aufbauen, die eindeutig lehren, dass der Glaubende ewig gerettet ist, dann werden wir ohne Zwang und mit großer Dankbarkeit erkennen, dass die schwierigen Stellen diese Sicherheit in keiner Weise relativieren. Unser Gott ist treu. Wenn er uns sagt, unser Ja soll ein Ja sein, dann wird er gewiss nicht Ja meinen, wenn er Ja gesagt hat. Ein Zitat von einem A.W. Pink, er sagt, das Wort Gottes widerspricht sich nicht selbst und es ist eine verwerfliche Praxis, die man nicht streng genug verurteilen kann, eine Stelle gegen eine andere Stelle ausspielen zu wollen. Und Benedikt Peters schreibt in seinem Buch, das da den Titel hat, Wo hört Gottes Gnade auf? Der Titel ist schon Programm dieses Buches, Wo hört Gottes Gnade auf? Die Frage sollte man sich stellen. Also in diesem Buch schreibt er, die Bibel gibt uns kein einziges Zeugnis eines Menschen, der ursprünglich ohne jeden Zweifel ein Kind Gottes und am Ende ohne jeden Zweifel ein Verlorener gewesen wäre. Könnte ein Kind Gottes tatsächlich verloren gehen, dann wäre das so ernst, dass uns die Schrift mit Sicherheit mindestens ein warnendes Beispiel gegeben hätte. Wir haben mal hier mit Brüdern aus einer Gemeinde in der Umgebung zusammengesessen und dann haben wir diese Diskussion geführt. Und dann sagte einer der Brüder, ja, der Demas, der hat die Welt wieder lieb gewonnen. Wir lesen in 2. Timotheus 4, Vers 10, denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf, Luther sagt, diese Welt wieder lieb gewonnen hat. Aber meines Erachtens ist das keine Aussage, dass Demas sein ewiges Heil verloren hätte. Er war ein Mitarbeiter Paulus und Paulus hat sich seine Mitarbeiter sicherlich gut angeguckt. Aber auch Judas war 3 Jahre mit dem Herrn Jesus sogar unterwegs. Und trotzdem ist Judas, wie die Schrift sagt, der Sohn des Verderbens gewesen, der Einzige, der verloren gegangen ist. Wenn Demas ein echter Gläubiger gewesen ist, wirklich wiedergeboren war, dann wird er errettet werden. 1. Korinther 3, Vers 15 sagt das. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch wie durchs Feuer. Also wenn der Demas ein echter Gläubiger war, wird er gerettet werden. Wenn er aber nur ein Mitläufer gewesen ist, ein Simulant, dann wird er nicht errettet, denn er kann nicht etwas verlieren, was er gar nicht hatte. Schauen wir uns nun ein wenig an, was die Bibel alles meint, wenn sie vom Heil spricht. Was ist das Heil? Um auch mit den schwierigen Textstellen klarzukommen und sie besser verstehen zu können, müssen wir wissen, dass das griechische Wort Sozo mehrere deutsche Begriffe beinhaltet. Es bedeutet als Verb, als Tuwort, retten, errettet, heilen, geheiligt werden. Und Luther hat immer übersetzt, selig werden. Ja, dass wir selig werden, das hat Luther so übersetzt. Und die entsprechenden Hauptwörter Soteria, das, die bedeuten Rettung, Retter, Heil oder wiederum Seligkeit nach Luther. Der Gebrauch des Wortes Sozo hat im Neuen Testament eine Fülle von Bedeutungen. So kann es manchmal bedeuten, die Bedeutung haben, ein physisches Leben zu retten, ein leibliches Leben zu retten. Vor äußerlichen und zeitlichen Gefahren zu retten. Wir haben ein Beispiel in der Schrift beim Sturm auf den See, Matthäus 8, Vers 25. Und sie traten hinzu, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, Herr, sozoe uns. Ja, da war eine konkrete Gefahr, sie wären beinahe untergegangen. Ja, dieses Wort sozo heißt an dieser Stelle, vor einer Gefahr herauszuretten. Und als der Jesus am Kreuz hing, dann sprachen die um ihn herum standen und das Volk stand und sah zu. Es höhnten ihn aber auch die Obersten und sagten, andere hat er gerettet, andere hat er gesozot, andere hat er gesund gemacht und weiß ich was alles, andere hat er gerettet, beispielsweise seine Jünger. Er rette sich nun selbst aus dieser Situation am Kreuz. Ja, er rette sich nun selbst, wenn dieser der Christus Gottes ist, der Auserwählte. Das ist eine Bedeutung des Wortes Sozo. Ein anderes Mal kann es bedeuten, von einer Krankheit geheilt zu werden. Äußerliche Rettung und zeitliche Rettung aus Krankheit. Ja, als die blutflüssige Frau zu dem Herrn Jesus kam, dann sprach er zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt oder beziehungsweise gerettet, dein Glaube hat dich gesozot, sage ich mal. Geh hin in Frieden. Der Herr Jesus hat diese Frau gesund gemacht. Und auch im Krankengebet, im Jakobusbrief lesen wir, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, wird ihn, da steht wieder das Wort sozo, und der Herr wird ihn aufrichten, wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Da geht es darum, dass wieder einer gesund wird. Ja, da geht es nicht um die ewige Errettung. Die für uns wichtigste Bedeutung dieses Wortes ist natürlich in dem Sinne, dass sozo dafür steht, vor dem ewigen Tod gerettet zu werden, das ewige Heil zu erreichen, die Vergebung der Sünden und das ewige Leben zu bekommen. Das ist die Bedeutung, die uns eigentlich jetzt interessiert und angeht. Da lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 47, die Gläubigen, die da zusammen waren, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Oder auch Apostelgeschichte 16, Vers 31. Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Übrigens für alle, die mitschreiben sollen, es gibt heute eine Fülle von Bibelstellen. Wer das haben will, nachvollziehen will, kann nachher zu mir kommen, eine Zusammenfassung bekommen von mir. Und auch im Epheserbrief, das ist so ein Text, den lese ich jetzt mal ganz, Epheser Kapitel 2, die Verse 4 bis 9. Da heißt es, da schreibt Paulus, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Das ist Fakt. Ja, Paulus schreibt das den Ephesern, ihr seid gerettet. Das ist Fakt, das ist ein gegenwärtiger Zustand, in dem die Epheser sich befunden haben. Das ist wichtig für die weitere Betrachtungsweise. Vers 6, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Vers 8, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Dieses Heil, diese Errettung, das ist ein Geschenk Gottes. Es ist Gottes Werk, diese Errettung. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, steht es im Hebräerbrief. Es ist Gottes Werk, das wir nicht verdienen können, auf keinste Weise, auf das wir keinen Anspruch haben. Gott hat die Voraussetzungen durch das Sühneopfer Jesu am Kreuz geschaffen. Es ist ausreichend, dieses Sühneopfer für alle Menschen, aller Zeiten, aller Kulturen und aller Rassen. Die einzige Tat, das einzige Werk, das der Mensch hinzufügen kann und muss, dass er das im Glauben annimmt. Eine zweite Bedeutung, die für uns wichtig ist, für dieses Thema, das ist folgende. Paul Timplin, ich zitiere ihn gerne, mein Lehrer gewesen, er hat immer wieder gesagt, hat das so betitelt, die Bedeutung des Lebens retten. Aber da konnte ich nicht so viel mit anfangen, das ist ein bisschen abstrakt. Es heißt, es war ich besser, also das Wort sozo heißt auch, die Bedeutung des Lebens retten, beziehungsweise seinem neuen Leben einen Sinn geben. Christus durch sein Leben verherrlichen, ihm zur Ehre leben, Lohn empfangen oder auch Lob empfangen von dem Herrn Jesus mal irgendwann. Vielleicht kann man es besser definieren mit fruchtbringendes Dienen. Dass also Folgen in meinem Leben spürbar werden. Dass Christus durch mein Leben verherrlicht wird, dass ich ihm zur Ehre lebe, dass mein Leben Frucht bringt, dass ich auch auf Lohn hoffen darf. Das dürfen wir. Ich habe gerade die Tage im Hebräerbrief gelesen, Mose hat um des Lohnes willen die Schande mit dem Volk zu leben, ich sage es jetzt mit meinen Wörtern, höher geachtet, ja, weil er auf den Lohn gesehen hat. Paulus hat gesagt, ich habe den Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, jetzt liegt mir der Siegespreis bereit. Er hat auch diesen Lohn im Auge. Wir dürfen um Lohn dienen und kämpfen. Dieses Dienen, dieses Leben, das ist eine Pflichtfolge der Errettung. Das alles werden wir anstreben, so werden wir leben, weil wir dieses Geschenk der ewigen Rettung aus Gnade empfangen haben, aus freien Stücken empfangen haben, dass wir dieses Geschenk von Gott empfangen haben. So lesen wir im Hebräerbrief, Kapitel 6, Vers 9, wir aber sind, wenn wir auch so reden, im Hinblick auf euch, Geliebte, vom Besseren und zum Heil Dienenden überzeugt. Timotheus schreibt Paulus, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Dingen. Denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst retten, war der Timotheus nicht errettet? Hatte der nicht das ewige Leben bereits? Hier spricht Paulus wieder vom Erretten. Es kann nur diese zweite Bedeutung sein, dass er seinem Leben Sinn gibt, dass es fruchtbringendes Dienen ist in seinem Leben. So wirst du dich selbst retten, als auch die, die dich hören. Und im Philipperbrief schreibt er, also meine Lieben, bewirkt euer Heil, hier steht dieses Hauptwort, Soteria, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Luther hat übersetzt, schafft, dass ihr selig werdet. Ja, auch die Philipper waren Errettete. Was sollten sie jetzt noch schaffen? Zu ihrer Rettung konnten sie nichts dazu mehr beitragen. Die hatten sie geschenkt bekommen. Also kann es nur in diesem zweiten Sinne gemeint sein. Und das war interessant, als wir jetzt den Philipperbrief betrachteten in der neuen evangelistischen Übersetzung. Da hieß es, müsst ihr noch mehr darauf achten, euch mit aller Ehrfurcht und Gewissenhaftigkeit darum zu bemühen, dass eure Rettung sich auswirkt. ja, dass eure Rettung sich auswirkt. Jetzt haben wir zwei Erkenntnisse gehabt. Wie wenden wir das jetzt an? Um schwierige Textstellen richtig einordnen zu können, müssen wir uns noch einen Merksatz jetzt einprägen, damit wir diese beiden Komponenten zu einem brauchbaren Werkzeug zusammenbringen können. Das ist wie bei der Schere, ja, die besteht aus zwei Teilen. Erst wenn ich sie zusammennehme, dann hat das ein brauchbares Werkzeug, ja, oder die Zange. Das ist der Merksatz, die erste Hälfte. Soweit das Heil gegenwärtig ist. Also soweit ich mich in diesem Besitz befinde, dass ich errettet bin. Fakt, Tatsache. Das ist momentan der Fall. Soweit dieses Heil gegenwärtig ist, ist es Geschenk. Und soweit das Heil zukünftig ist, da muss ich was für tun. Das ist Verdienst. Wenn es um Lohn geht, wenn es um ein erfülltes Leben geht, um ein fruchtbringendes Dienen geht. Zweiter Teil des Merksatzes. Niemand kann sich das Heil verdienen, dieses zukünftige Heil, das er nicht zuvor als Geschenk angenommen hat. Das andere Heil. Niemand kann sich das zukünftige Heil verdienen, Lohn bei dem Herrn Jesus, ewiges Lohn bei dem Herrn Jesus oder Frucht in seinem Leben, wo er nicht vorher die ewige Errettung als Geschenk angenommen hat. Nochmal, soweit das Heil gegenwärtig ist, ist es Geschenk. Soweit es zukünftig ist, ist es Verdienst. Niemand kann sich das Heil verdienen, der es nicht zuvor als Geschenk angenommen hat. Noch ein Zitat von Paul Timplin. Ein Drittel der Stellen im Neuen Testament, die von Errettung sprechen, sprechen nicht vom Heil im Sinne von ewig errettet werden, sondern von einer Qualität des Lebens hier auf Erden und einem Lohn im himmlischen Bereich. Also die Qualität auf Erden oder der Lohn im Himmel steht denen zur Verfügung, die bereit sind, als Gläubige gehorsam zu sein. Ein Vers, der diese Tatsache prägnant ausdrückt, wo das beides in einem Vers vorkommt, ist Römer 5, Vers 10. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind. Fakt, Tatsache, jetziger Zustand. So werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben oder durch die Kraft seines Lebens gerettet werden. Dieses Ereignis in der Zukunft. Auch Römer 5, Vers 9 drückt das aus. Ich hoffe, dass ich euch hiermit eine Hilfe gegeben habe, mit missverständlichen Texten umzugehen und sie richtig einzuordnen und verstehen zu können. Was immer wieder zu betonen ist, dass die Schrift natürlich im Kontext zu sehen ist und zu interpretieren ist. Ja, geflügeltes Wort mittlerweile bei uns, Kontext, Kontext, Kontext. Wenn Paulus an die Philipper schreibt, ich habe schon mal gesagt, dann schreibt er an wiedergeborene Christen, die nicht noch einmal errettet werden müssen. Und wenn er wieder von Errettung spricht, kann das nur im zukünftigen Sinne gemeint sein. So wie wir es eben betrachtet haben. Das Gleiche gilt für einen Timotheus, seinem Kind im Glauben. Und auch für die Hebräer, die leider an Wachstumsstörungen litten, die nicht so richtig in Schwung kamen, die nicht so richtig in die Heiligung hineinkamen. Bei denen aus dem Hebräerbrief immer wieder herangezogenen Textstellen für angebliches Verlieren des Heils, da geht es um Heiligung, nicht um Errettung. Da geht es um Heiligung und um ein fruchtbringendes Leben. Ein häufiger Einwand gegen die Heilssicherheit. Am häufigsten wird gegen die biblische Lehre von der Sicherheit der Errettung eingewendet, sie mache die Gläubigen selbstsicher. Sie mache die Gläubigen träge und fruchtleer. Manche meinen sogar, dass diese Lehre würde die Christen zu einem Leben in der Sünde ermutigen. Hier zeigt sich ein großer Mangel am Verständnis der Gnade Gottes. Die Erkenntnis, dass Gott uns ein solch großes Heil geschenkt hat, dass er uns das aus freien Stücken geschenkt hat, unverdienterweise geschenkt hat, diese Erkenntnis weckt nicht die Sünde in uns, sondern den Wunsch, der Sünde zu entfliehen und Gott in Liebe und Dankbarkeit zu dienen. Jemand schrieb, es ist nicht notwendig, Menschen in fortwährender Furcht vor der Verdammnis zu belassen, damit sie ordentlich leben, damit sie sich ordentlich betragen, damit sie heilig leben. Das ist Taktik der Sektierer und der Gurus, die damit ihre Anfänger immer schön klein halten und demütig und abhängig. Denn es kann niemand alle die Anforderungen an die Gesetze erfüllen, die da aufgestellt werden. Da wird immer irgendein Punkt, wo das sein, da war es wieder. Also, das ist Taktik der Sektierer. Wenn du das Geschenk der ewigen Errettung erhalten hast, wirst du ein geheiligtes Leben führen, und zwar aus Dankbarkeit und aus Liebe gegenüber deinem Erretter. Wir führen doch kein geheiligtes Leben, um uns die Errettung abzusichern, sondern wir führen ein geheiligtes Leben aus Liebe zu dem Herrn Jesus, der uns so teuer erkauft hat. Das heißt, dass wir als Jünger leben sollen. Der Auftrag Jesu an die Apostel lautete, nicht Gläubige zu machen, sondern Jünger. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Wir sollen nicht nur gläubig werden, damit wir errettet sind und in den Himmel kommen, sondern wir sollen als Jünger leben, damit wir ihm zur Ehre leben. Ich spare mir jetzt ein paar Zitate von weisen Männern, die das untermauern, denn ich möchte noch die letzte Zeit dazu benutzen, das mit Blick in Vaters Buch, wie der Peter das immer so schön sagt, ja, das zu untermauern, was wir bis jetzt so mehr theoretisch entwickelt haben. Ein Martin Schweigert hat in einem Beitrag in der Zeitschrift Gemeindegründung, die uns ja hier zur Verfügung steht, 17 Punkte erarbeitet unter dem Gesichtspunkt, was wäre, wenn das Heil doch verlierbar wäre. Wir wollen jetzt keineswegs die ganzen 17 Punkte noch durchgehen, aber so ein paar möchte ich doch noch ansprechen, weil das sehr wichtig ist. Erstens, das Heil wäre weder ewig noch vollendet, wenn es wirklich wieder verlierbar wäre. Wir lesen im Hebräerbrief, im Kapitel 9, in den Versen 11 und 12, Christus aber ist gekommen und ist nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Der gleiche Gedanke findet sich im Hebräer 5, Vers 9. Und vollendet ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heiles geworden. Und Hebräer 10, Vers 12, da steht, Moment, der Vers kommt gleich dran, wenn da also ewig steht, ist auch ewig gemeint. Das endet nicht nach ein paar Jahren oder nach ein paar Jahrzehnten. Diese Ausdrücke können nicht anders gedeutet werden, als dass die Erlösung beziehungsweise das Heil ohne zeitliches Ende sind. Dass dieses Heil also nicht verloren werden kann. Und die Erlösung ist vollkommen. Jetzt kommt hier Hebräer 10, Vers 12. Daher hat dieser hat aber ein Schlachtopfer für die Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Das Opfer war vollkommen. Es ist vollbracht, hat der Herr Jesus am Kreuz ausgerufen. Und im Hebräer 10, Vers 14, da lesen wir, denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Ein Opfer hat ausgereicht für die, die geheiligt werden. Und wenn wir im Römerbrief lesen, die erwählt wurden, die hat er errettet, die hat er geheiligt, die hat er gerechtfertigt. Ja. Für die geheiligt werden, reicht dieses eine Opfer aus. Durch sein vollkommenes Opfer werden Menschen, die an ihn glauben und dadurch das Heil erlangen, vollendet und als vollkommen angesehen. Die Annahme, dass das Heil verlierbar wäre, steht zu diesen eindeutigen Aussagen in krassem Widerspruch. Es ist unsinnig, das Heil als ewig zu bezeichnen, wenn es nach einer bestimmten Zeit wieder verloren werden könnte. Genauso unsinnig ist es, Erlöst als göttlich vollendet zu bezeichnen, wenn dieser Status in Gefahr stehe, wieder aufgehoben zu werden und zunichte gemacht zu werden. Zweitens, die Garantie und die Zusage Jesu, die wären wertlos. Eines der schönsten Texte in dem Zusammenhang steht im Johannesevangelium, im Kapitel 10, die Verse 28 bis 30. Da sagt der Herr Jesus, und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Hiermit gibt uns der Herr Jesus die Garantie des Heils. Diese Verse halte ich für die tröstlichsten in diesem Zusammenhang. Diejenigen, denen Jesus das ewige Leben gibt, werden in Ewigkeit nicht mehr verloren gehen. Sie sind völlig sicher in der Hand des Herrn Jesus oder, was ja gleichbedeutend ist, in der Hand Gottes. Paulus drückt den gleichen Gedanken genauso stark im Römerbrief aus. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wäre das Heil verlierbar, müsste sich der Herr Jesus den Vorwurf gefallen lassen, er hätte verschwiegen oder im ganzen Neuen Testament zu erwähnen, vergessen, dass jemand unter Umständen das ewige Leben auch wieder nehmen wird. Angst oder Verfolgung oder Bedrängnis, nichts kann uns davon trennen. Manchmal wird dann argumentiert, dass Jesus zwar zusage, dass niemand oder jemand aus seiner Hand Gottes rauben könne, dass aber ein Mensch diese Hand freiwillig verlassen könnte. Unser lieber Wilfried schreibt dazu in seiner unnachahmlichen Art, ewiglich heißt eben ewiglich und nicht nur bis ich mir es anders überlegt habe. Es besteht die göttliche Zusage, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Der Vater ist somit auch größer als der Mensch, der versuchen wollte, sich aus der Hand Gottes zu entfernen. Wäre das Heil verlierbar, könnte jeder Mensch, der es verliert, mit Recht behaupten, dass in seinem Fall die Aussage, ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren ewiglich, dass diese Aussage eine glatte Lüge wäre. Wäre das Heil verlierbar, dann würde doch etwas existieren, das einen erlösten Menschen von der Liebe Gottes scheiden könnte. Paulus drückt das im Römer 8, Vers 38 und 39 aus. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf, ich eingeschlossen, uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wenn uns etwas von der Liebe Gottes scheiden könnte, wäre diese Aussage wiederum eine glatte Lüge. Drittens, Jesus Christus würde untreu werden. Paulus schreibt an Timotheus, das Wort ist gewiss, denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen. Wenn wir verleugnen, wird er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, wird er auch untreu werden. So würde man gerne weiterlesen in diesem Rhythmus. Nein, da steht was ganz anderes. Wenn wir untreu sind, so bleibt er treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Diese Verse zeigen, dass Untreue eines Menschen, der mit Christus gestorben ist, eben nicht zum Verlust des Heils führen kann, weil ungeachtet des menschlichen Verhaltens Jesus Christus treu bleibt. Wäre das Heil also verlierbar, dann würde Jesus Christus untreu werden. Er würde sich selbst verleugnen. Viertens, die Gnade würde zunichte gemacht. Wir haben schon den Text aus dem Epheserbrief gelesen. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Die Lehre des Neuen Testaments ist eindeutig. Jedes Rühmen über einen menschlichen Beitrag zur Erlösung ist völlig ausgeschlossen. Die Erlösung aus Gnade ist alleine Gottes Werk in Jesus Christus. Wenn der Mensch doch etwas hinzutun könnte oder sogar müsste, das Heil zu behalten, dann könnte er sich rühmen. Und wenn es nur so ein Fitzelchen wäre. Wäre das Heil verlierbar, dann könnte jeder, der es am Ende in die ewige Herrlichkeit geschafft hätte, der könnte mit Recht sagen, dass auch sein Beitrag, und wenn er noch so klein und bescheiden gewesen wäre, dass auch sein Beitrag damit beigetragen hat, dass er eben dieses ewige Heil erlangt hat, dass er es geschafft hat. Dass es auch ein wenig Verdienst von ihm dabei war. Wäre das Heil verlierbar, dann wären alle Aussagen über das Heil allein aus Gnade, alle diese Aussagen wären falsch. Wir sind fast am Ende. Fünftens, getilgte Sünde würde wieder angerechnet. Im Hebräer 8, Vers 12 lesen wir, denn ich werde gegenüber ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein und ihrer Sünden werde ich nie mehr gedenken. Auch Hebräer 10, Vers 17 sagt das aus. Wäre das Heil verlierbar, dann wäre alles, was ein Mensch tun könnte, um es zu verlieren, ganz zweifellos eine Sünde. Welche Sünde wäre dann ausreichend? Ist auch schon mal die Frage. Würde Gott diese Sünde zum Anlass nehmen, dem Menschen das Heil wieder zu nehmen, würde das bedeuten, dass er diese Sünde anrechnen würde, obwohl er sie schon vergeben hat. Die eindeutige Aussage darüber, dass die Sünde der Erlösten getilgt sind, wäre wiederum eine Lüge. Sechstens, die neu geschaffene Schöpfung würde zunichte gemacht. Wir lesen im 2. Korinther 5, Vers 17, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wäre das Heil verlierbar, dann müsste der geistlichen Neugeburt wiederum ein erneuter geistlicher Tod folgen. Diese Neuschöpfung würde also wiederum sterben, würde wiederum zunichte gemacht werden. Wäre dann eine erneute Neugeburt und wiederum ein erneuter geistlicher Tod und wieder eine Neugeburt und wieder ein geistlicher Tod, so sähe das Leben ja dann aus. Wäre das möglich? Die Schrift spricht zwar von einem möglichen zweiten Tod, aber nicht von einem dritten oder vierten oder fünften oder sechsten. Die neu geschaffene Schöpfung würde zunichte gemacht werden. Und siebtens, die Kraft Gottes hätte nicht ausgereicht. Petrus schreibt in seinem ersten Brief, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Wäre das Heil verlierbar, so würde das bedeuten, dass Gottes Kraft nicht ausgereicht hätte, den Menschen, der es verloren hat, zu bewahren. Eigentlich ein unvorstellbarer Gedanke. Ich komme zum Schluss. Ich habe euch heute Morgen mit einer Fülle von Bibelstellen bombardiert. Und das geschah nicht in der Absicht, euch zu verwirren, sondern ich wollte euch damit vor Augen führen, wie überwältigend der Beweis in der Schrift ist, dass das Heil, das wir bei der Wiedergeburt erlangen, nicht mehr verloren gehen kann. Dass dieses Heil nicht wieder verlierbar ist. Gott steht zu seinen Verheißungen, zu seinem Wort. Er ist nicht einer, der sagt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Wir müssen auch unklare und schwierig zu deutende Stelle und vorgebrachte Gegenargumente gegen die Verlierbarkeit, die Nichtverlierbarkeit, dieses müssen wir immer wiederum im Licht dieser überwältigenden Beweislast sehen und wir dürfen uns nicht irre machen lassen. Und für alle, die vielleicht jetzt abgeschaltet haben, kommt mal schnell wieder zurück. Jetzt kommt was ganz Wichtiges und dann ist Schluss. Ich darf mich mit Johannes eins machen, der seinen Kindern geschrieben hat, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und das hat er geschrieben. Warum hat er ihnen das geschrieben? Warum hat Johannes uns das geschrieben? Damit unsere Freude vollkommen sei. Amen.